Verwüstung. Mehrere hundert Menschen hatten randaliert in Stuttgart am Wochenende.
Erschüttert, aber entschlossen zeigen sich Bundesinnenminister Seehofer, sein baden-württembergischer Amtskollege Strobel und Ministerpräsident Kretschmann.
Oder einige Politikerinnen und Politiker versuchten auch, die Migrationsgeschichte der Täterinnen und Täter heranzuziehen.
Warum sind die Jungs ausgetickt? Waren es Alkohol, Drogen oder Sensationslust an der Randale?
Auslöser für die Krawalle Samstagnacht war die Drogenkontrolle eines 17-Jährigen, mit dem sich 400 bis 500 Menschen solidarisierten. Eine politische Motivation gäbe es wohl nicht, so die Polizei.
Wir haben seit langer Zeit eine stetige Zunahme der Gewalt gegen Polizeibeamte.
Die körperlichen Verletzungen sind im Übrigen das eine. Aber ich habe im Gespräch mit jungen Polizistinnen und Polizisten, die beim Einsatz dabei waren, gespürt, welche starke emotionale Belastung ein solcher Einsatz ist.
Wir haben bei unserer Polizei keine amerikanischen Verhältnisse. Bei uns wird nicht sofort die Schusswaffe gezogen und es ist bei uns auch gar nicht zulässig, auf den Hals einer Person zu knien.
In jeder Uniform steckt halt ein Mensch.
Und selbst bei so einem brutalen Vorgehen hat die Polizei trotzdem besonnen und umsichtig agiert und das zeichnet unsere Polizei aus.
Allein die Polizei wird es auch nicht richten können.
Und genau deshalb stehen wir heute hier und sind solidarisch mit den Angeklagten. Uns gehen die Krawallnacht, ihre Widersprüche und eben auch die Prozesse etwas an. Gemeinsam für eine Welt ohne Unterdrückung und Ausbeutung.
Die ersten Krawallnachtprozesse gegen linke Aktivisten haben letzte Woche vor dem Amtsgericht in Stuttgart begonnen. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sich aktiv an den Ausschreitungen beteiligt zu haben. Circa 30 Menschen zeigten sich solidarisch und versammelten sich zu einer Kundgebung vor dem Gericht. Krawallnacht, weil es uns angeht, war das Motto. Wir haben heute zwei Studiogäste zum Thema eingeladen, und zwar Niklas und Günther von der Soli-Gruppe der Kampagne Krawallnacht, weil es uns angeht. Vielen Dank schon mal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Im zu Beginn gehörten Trailer wurde eine Drogenkontrolle als Auslöser der Ausschreitungen genannt. Findet ihr es realistisch, dass sich mehrere hundert Jugendliche nur aufgrund einer einzelnen Kontrolle plötzlich solidarisch gegen die Polizei zusammenschließen, oder gibt es da eine Vorgeschichte?
Ja, ich meine, das ist ja auch mit der Aufarbeitung auch von staatlicher Seite benannt worden, dass das nicht nur diese Drogenkontrolle war. Ich meine, wir müssen es uns nochmal ranholen. Das ist die Zeit der Corona-Maßnahmen gewesen, der extremen Corona-Maßnahmen. Es gab keine öffentlichen Räume mehr. Man konnte nirgendwo mehr hingehen. Also auch in den Monaten davor war ja Black Lives Matter ein großes Thema hier in Stuttgart. Und es ist natürlich so, dass die Ordnungskräfte, die Polizei, wer auch immer, in Stuttgart auch eine lange Geschichte haben und dass sie immer brav sind, ist keinesfalls der Fall. Wir kennen das von vielen rassistischen Kontrollen, von Vertreibungen auch, die schon in den 80ern angefangen haben für die saubere Innenstadt in Stuttgart, dass es dort keine Punks mehr geben sollte, keine Bettler, keine Obdachlosen. Und wir kennen ja dieses sichere, saubere Stuttgart-Konzept, das was danach nochmal verstärkt worden ist nach der Krawallnacht. Und so ist es kein Wunder, weil die Polizei schon die Wochen vorher immer versucht hat, die Leute von öffentlichen Plätzen wegzukriegen. Am Eggensee geht es halt nicht so einfach wie vielleicht an kleineren Plätzen. Und die natürlich auch ihre Bedürfnisse ausleben wollten, was trinken wollten, zusammen sein wollten. Nirgendwo ging mehr was. Die meisten kommen natürlich auch aus prekären Verhältnissen. Da gibt es keinen Vorgarten. Da hat der Papa keinen Swimmingpool, wo man sich privat treffen kann.
Okay, jetzt gibt es sicher Leute, die sagen, ja, ich bin ja dauernd in der Innenstadt, am Schlossplatz, am Eckensee, für die Leute, die Stuttgart nicht kennen, das ist also mitten in der Innenstadt, und gehe da weg und ich wurde noch nie von der Polizei kontrolliert. Denkt ihr, dass es vielleicht auch eine Rolle spielt, was für eine Hautfarbe man hat, also Stichwort Racial Profiling, dass manche Menschen halt öfters kontrolliert werden als andere von der Polizei?
Ja, auf alle Fälle. Also Man sieht es ja auch tagtäglich, egal welcher Platz, egal welcher Randbezirk, egal welche Bevölkerungsschicht, dass Personen, die migrantisch erstmal gelesen werden von der Polizei, mehr im Fokus oder im Rahmen davon stehen. Und ich glaube schon, dass das auch einen sehr großen Zusammenhang hatte mit den Ausschreitungen in der Innenstadt, dass Jugendliche, die da einfach, wie davor gesagt wurde, nicht die Möglichkeit haben, in ihrer Villa zu Hause ihre Quarantäne abzusitzen, sondern wieder rausgehen konnten, mehr mit anderen Jugendlichen chillen, die halt dann eher alle einer unteren Klasse angehören und diese Klasse meistens dann halt schon noch irgendwie migrantisch geprägt ist und sich dann durchgehend von Polizisten kontrollieren zu lassen. Und ich glaube, wenn sich dann eine Kontrolle auch mit diesen vorher genannten Black Lives Matter Protesten, die ganze soziale, was ja da auch noch mit reinspielt, wenn man dann die Möglichkeit hat, sich einmal irgendwie mit Freundinnen und Freunden zusammenzuschließen und irgendwie zu zeigen, hey, wir lassen uns das nicht mehr täglich gefallen, diese rassistischen Polizeikontrollen. Ich glaube, sowas spielt da auch immer mit rein, in einer gewissen Art und Weise.
Das Motto eurer Soli-Kampagne zu den Prozessen lautet ja Krawallnacht, weil es uns angeht. Viele Menschen haben die Ausschreitung damals eher als unpolitische Randale von betrunkenen jungen Männern wahrgenommen, denke ich. Warum sollten sich daran Linke beteiligt haben, beziehungsweise sich im Nachhinein damit inhaltlich auseinandersetzen?
Ja, natürlich stimmt das Bild, dass sehr viele, was du gerade gezeichnet hast, aber es ist ja nur ein Ausdruck von einer bestimmten gesellschaftlichen Situation. Das heißt, da die Corona-Krise, jetzt haben wir noch die Ukraine-Krise, wir haben die Klimakrise, wir haben eine absolute Verschärfung in der Gesellschaft zwischen immer viel mehr Ärmeren und immer wenig sehr Reichen. Und dieses Konfliktpotenzial ist unabhängig davon, ob wir jetzt Corona oder Ukraine haben. Das ist eine Situation, die sich einfach weiter verschärfen wird. Ich meine, wir wissen, wie die Rechten jetzt schon drauf reagieren. Und wir müssen da einfach auch gucken, Teil davon zu sein, nicht mit den Rechten, gegen die Rechten, für gesellschaftliche Emanzipation und nicht für wir Deutschen.
Ja, und zu dem Ganzen noch angehangen dazu, also wir als Linke sollten schon immer ein Teil von so Auseinandersetzungen noch sein, egal ob es jetzt mit den Leuten auf der Straße oder eben auch im Nachhinein, wenn es darum geht, die Repression, die mediale Hetze und so abzufangen, aufzufedern, um eben, genau wie das, was davor gesagt wurde, um eben diese ganzen Widersprüche mit den Leuten zusammen aufzufangen und zu zeigen, so hey, so wie ihr da reagiert habt, auch wenn es vielleicht für viele Leute, die dann aber eher der oberen Klasse angehören, erstmal unverständlich ist, die sich fragen, warum macht man denn Läden kaputt? Das ist halt für viele Leute, die sich eben diese Sachen nicht täglich leisten können und die diese Unterdrückung jeden Tag spüren und dann mal die Möglichkeit haben, sich diesen ganzen Widersprüchen zu widersetzen. Diese Widersprüche mit den Leuten aufzufangen, zu diskutieren und im Optimalfall auch die Repression, die sie im Nachhinein bekommen, gemeinsam aufzufangen. Ich glaube, dass es uns in diesem Thema Krawallnacht nicht gelungen ist, muss man dazu ehrlich sagen, aber ich glaube, diese Kampagne, die wir jetzt hier versuchen aufzufahren oder die wir jetzt hier machen, ist so ein Teil, um das Ganze gesellschaftlich nochmal im Nachhinein einzuordnen.
Ja, wir kommen zurück zum aktuellen Prozess. Wie sind denn die Ermittlungen abgelaufen? In eurem Aufruf ist ja zu lesen, es gab eine eigene Sondergruppe der Polizei, die ausschließlich gegen Linke ermittelt hat. Wie lief das genau ab?
Ja, ich meine, direkt danach hat ja Strobel schon mehrfach gesagt, dass da auch Linksextreme im Spiel sind. Polizeipräsident Lutz hat es erstmal verneint. Nichtsdestotrotz ist in den ersten 2 Wochen eine große Funkzellenabfrage gelaufen. Das heißt, wer hat mit wem per Handy kommuniziert? Daraus haben sie sich mehrere Personen aus der linken Szene rausgesucht, die angerufen worden sind von dort scheinbar. Dann hat sich 2 Wochen nach der Krawallnacht eine Ermittlungsgruppe gebildet, wo extrem viele Personen, Ermittler einbezogen worden sind. Für den Teil der Fahndung nach Linksextremen sind 6000 Videos rangezogen worden vor Ort, das heißt Überwachungsvideos, Handyvideos von Anwohnern, von beschlagnahmten Handyvideos, Überwachungskameras von Geschäften, Tesla-Videos, also das E-Auto Tesla hat Videokameras installiert mit Bewegungssensoren, die was permanent, wenn der angeht, aufnehmen. Diese Aufnahmen sind dann verglichen worden mit zur Verfügung gestellten Videoaufnahmen von sogenannten linksextremen Gewaltbereiten.
Ja, du hast ein spannendes Thema angeschnitten, und zwar das Thema Überwachungsvideos durch Fahrzeuge wie den Tesla. Das wird sicher noch interessant im Prozess werden, inwieweit die denn dann auch verwertbar sind, diese Aufnahmen, ob das datenschutzrechtlich überhaupt in Ordnung ist. Was wird denn den Angeklagten konkret vorgeworfen? Könnt und wollt ihr dazu was sagen?
Also konkret gibt es 3 Angeklagte, und den Angeklagten wird eigentlich Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche Körperverletzung und einer Person noch Unterschlagung vorgeworfen. Das sind so die 3 Hauptaspekte. Und diese ganzen Landfriedensbruchsgeschichten gehen über einen kompletten Zeitraum in dieser Nacht. Also da wird nicht irgendwie jede Tat einzeln angeklagt, sondern die haben sich 4, 5, 6 Taten rausgesucht, wovon sie die 2, 3 in ihren Augen schlimmsten zur Anzeige gebracht haben. Und die ganzen anderen Taten werden in diesen Landfriedensbruchkomplex mit eingebettet. Sachbeschädigung oder auch einfach Widerstand oder so Geschichten.
Jetzt hat ja letzten Donnerstag der Prozess angefangen, und könnt ihr was zu den Bedingungen dort bei dem Gericht sagen? Also warum findet er am Amtsgericht vor dem Schöffengericht zum Beispiel statt, und wie war das dort vor Ort mit den Besucherinnen und Besuchern und so weiter?
Ja, natürlich. Also ein Schöffengericht hat halt die Möglichkeit, Freiheitsstrafen ohne Bewährung auszusprechen, was ein normaler Amtsgerichtsprozess nicht beinhaltet. Das ist das Erste. Dann, wenn wir mal reingehen wollen, es ist einfach so, man kommt gar nicht in den Innenhof des Gerichts rein, ohne dass man schon gefragt wird, wohin man will. Dann ist der Bereich, wo der Gerichtssaal ist, abgesperrt. Dort wird man untersucht, durchsucht, der Ausweis wird kopiert. Man muss alles abgeben, selbst ein Blatt Papier, sein Hausschlüssel, sein Handy, nichts kriegt man rein in diesen Prozesssaal, was schon eine relative Unverschämtheit ist. Und dann ist der Prozesssaal eigentlich der jetzige relativ groß, aber nur in jeder zweiten Reihe, jeder vierte Platz kann besetzt werden. Das heißt, dass 7 Leute rein dürfen, wo über 50 reinpassen würden.
Und die Begründung dafür ist wahrscheinlich die Pandemie, was vielleicht ein bisschen absurd ist, wenn man sich vor Augen führt, dass Fußballstadien mit 40.000 Plätzen vollgemacht werden einfach?
Ja, oder der Wasen oder sonst was, genau. Also es ist ein Aberwitz.
Dann kommen wir mal zum Inhaltlichen an diesem ersten Prozesstag. Also wie lief das ab? Gab es da schon irgendwelche interessanten Ereignisse?
Also inhaltlich würde ich ein bisschen weiter ausholen. Also wir haben um 9 Uhr ging der Prozess los gegen den Angeklagten. Um 8 Uhr gab es eine Kundgebung. Diese Kundgebung wurde von 2 verschiedenen politischen Gruppierungen bespielt. Einmal von uns als Soli-Bündnis Krawallnacht, weil es uns angeht, und einmal vom Aktionsbündnis 8. März, die am selben Tag um 11 Uhr einen Prozess wegen der 8. März-Demonstration hatten in diesem Jahr. Und wurde um 8 Uhr erstmal von uns als Soli-Kreis einleitende Worte gesagt in der Rede über, warum wir hier stehen, wie wir dieses ganze Thema Krawallnacht politisch einordnen. Dann ging der Prozess innen drinnen los. Es wurde dann von den Leuten, die draußen waren und 2 Stunden Puffer hatte, bis der Prozess um 11 Uhr losging, wurde ans Innenministerium gegangen und wurde ein Transparent aufgehangen an die Brücke vor das Innenministerium, die über die B14 geht, wo auch nochmal das Thema Krawallnacht auch für die Öffentlichkeit mehr thematisiert wurde. Und innen drin im Prozess wurden die Zeuginnen und Zeugen geladen, was hauptsächlich einfach Sachbearbeiter von den Bullen. Also es gab 3 Personen, die eigentlich gar nicht konkret im Einsatz waren an diesem Abend. Das waren nur 2 Polizeibeamte, die aber relativ wenig sagen konnten. Die anderen 3 waren eher so für die Komplettorganisierung oder für die das Herausfinden von linken Aktivistinnen eingesetzt innerhalb dieser Krawallnacht-Ermittlungsgruppe. Der Richter hat diesen Prozess durchgepeitscht. Auch die Anwältin vom Angeklagten hat relativ schnell gesagt, dass er heute verurteilen wird. Man hat es dann durch Antrag hinbekommen, weil einfach Akten gefehlt haben, beziehungsweise Videos aus der Akte, die gefehlt haben, dass dieser Prozesstermin jetzt verschoben wird auf den 18.10. und da dann ein Urteil gesprochen wird. Aber auch da hat man wieder in dem Prozess gespürt, dass es einfach von vornherein klar war, dass verurteilt werden soll, dass verurteilt wird auch und dass egal wie die Beweisfindung, also wie die Beweislage ist, dass es trotzdem ein Urteil gesprochen wird.
Also ich meine, was natürlich trotzdem offensichtlich war im Prozess, es sind ja relativ viele Videos gezeigt worden, wie die dann den angeblichen Täterinnen, also den jetzigen Angeklagten, vorgeworfen wurden, diese Taten. Das ist äußerst dubios, weil diese Videos teilweise sehr schlecht sind, bestimmte Tatvorwürfe eigentlich gar nicht mehr haltbar sind, wie ein angeblicher Flaschenwurf, Aufruf an alle, sich gegen die Polizeiketten wieder zu stemmen und so, war eigentlich schon im Prozess klar. Wie kommen Sie da drauf anhand dieser Videoaufnahmen?
Also ich denke, man kann wahrscheinlich aus vergangenen Prozessen der letzten Jahre in Stuttgart gegen Linke davon ausgehen, dass der Verfolgungswillen sehr groß ist. Das wollt ihr wahrscheinlich damit sagen, oder?
Also wenn man sich dieses ganze Konstrukt von Krawallnacht bis Hausdurchsuchung bis Prozess einmal anschaut, würde ich schon behaupten, dass da sehr intensiv nach Linken gesucht wurde und ganz nach dem Motto gearbeitet wurde, wer sucht, der findet, und hat dann irgendwann auch Erfolg. Also die Krawallnacht war im Juni 2020, die Hausdurchsuchungen waren im März 2022, also 1,5 Jahre später, wo sämtliche Sachen, Beweismittel verschwinden konnten, irgendwie keine Ahnung was, also wo einfach nur, um zu zeigen, wir kriegen euch, nach dem Motto. Und die Prozesse jetzt ein halbes Jahr später, auch mit dieser Zeitspanne, und trotzdem rechnen zumindest die Anwältinnen und Anwälte der Betroffenen von relativ hohen Urteilen, was halt auch nochmal zeigt, also wären diese Prozesse relativ am Anfang gewesen, ich glaube, wäre das relativ klar gewesen, okay, man will dann ein politisches Statement setzen, aber jetzt 2 Jahre später noch immer so immense Urteile zu sprechen für Sachen, die relativ schwer nachzuweisen sind oder fast so gar nicht haltbar, ist halt einfach auch aus einem politischen Verfolgungswille heraus.
Also wir haben jetzt mehrfach gehört, dass es auf jeden Fall einen politischen Verfolgungswillen gibt, hier zu verurteilen in dem Verfahren. Gibt es denn auch überhaupt konkrete Beweise, die jetzt da schon präsentiert wurden, dass die Menschen, die da angeklagt sind, irgendwas gemacht haben, außerhalb davon, dass sie mit in irgendeiner Funkzelle standen, zufällig, wo da was passiert ist?
Also ganz konkrete Beweise gibt es nicht. Es gibt die Behauptung hier, diese Person wäre die gleiche Person wie auf einem Vergleichsvideo oder sowas. Diese Videos sind alle sehr schlecht, sehr zusammengeschnitten. Ein Teil der Videos hat die Verteidigung noch gar nicht gesehen. Also es sind immer nur Ausschnitte, da kann man sich daran erinnern, wie dieser eine Ausschnitt immer durch die Medien ging, wie ein Polizist praktisch angesprungen wird, wie auf einem Knie. Ja. Die ganze Sequenz, wie er die niedergerungen hat oder so, und dass er wirklich auf ihm auch so gekniet ist, das ist dann irgendwie wieder draußen. So geht es hier auch ein Stück weit, und ich meine, das ist eine Erfahrung, eine langjährige Erfahrung. Prozesse gegen linke politische Menschen geht es sehr oft nicht um den realen Beweis. Oft genug sagt man ja, okay, das ist mein politischer Ausdruck, was ich hier mache. Ja? Sondern, und das sieht man auch hier in diesem Prozess, es ist expliziter Verfolgungswille, der was dahinter steckt, dass man sich seine Beweise aus 6000 Videos so zusammenschustert.
Wie geht es denn jetzt weiter in dem Prozess? Ihr habt schon gesagt, es gibt einen weiteren Prozesstag und ist auch noch mit weiteren Prozessen zu rechnen zu dem Themenkomplex?
Also der nächste Prozess zu der einen Person ist am 18.10. Und dann die 2 anderen Angeklagten haben jeweils am 19.10. und 24.10. und die 3. Angeklagte am 17.01. und am 24.01. Und wir als Soli-Bündnis haben uns da, oder Soli-Kampagne, haben uns da zusammengeschlossen und gesagt, wir machen jeweils um 8 Uhr morgens eine kleine Kundgebung vorm Amtsgericht, und die Prozesse starten immer um 9 Uhr. Und es sind natürlich alle Menschen herzlich dazu eingeladen, sich solidarisch an den Prozessen zu beteiligen und vorbeizuschauen. Auch wenn man vielleicht nur eine halbe Stunde Zeit hat, tut es den Personen, die vor Ort sind, gut, wenn man weiß, man steht da nicht alleine.
Wir werden natürlich hier im Rote-Hilfe-Info weiter über den Verlauf des Prozesses und der weiteren Prozesse berichten. Und ich bedanke mich bei euch für das Gespräch.